Guten Abend. Ich hoffe, ihr hattet einen schönen Feiertag. Ein Mann erscheint an der Himmelspforte. Petrus ist ziemlich überrascht. Er hatte ihn nicht erwartet. Er hat auch keine Unterlagen über ihn. Nun improvisiert Petrus und sagt, okay, kannst du mir irgendwas aus deinem Leben sagen? Hast du mal was Gutes getan? Gibt es irgendwas, was du mir sagen könntest, was mich dazu bringen könnte, dich hier reinzulassen? Der Mann überlegt und sagt, ich habe mal einer jungen Frau geholfen, die von Rockern belästigt wurde. Oh, Petrus sagt, okay, hey, erzähl, wie war das? Ja, sie kam da aus dem Bahnhof und da war diese Gruppe von Rockern und die haben sie belästigt und da bin ich hingegangen und habe zu dem großen Chef, dem Bullen mit der Tätowierung und dem Ring in der Nase, bin ich hingegangen und habe den Ring gegriffen und habe ihn ganz dicht an mein Gesicht gezogen und habe gesagt, hör zu, wenn ihr das Mitte nicht loslasst, kriegt es mit mir zu tun. Petrus ist beeindruckt. Hey, Wahnsinn, doch. Wann war das? Vor 2 Minuten. Himmelfahrt. Es ist ein bisschen sperrig, das Thema. Ich meine, also bei Ostern wissen wir, was wir feiern und auch bei Pfingsten, wenn der Heilige Geist kommt, aber was zum Geier ist Himmelfahrt? Also, was feiern wir da? Was für eine Bedeutung hat das, was, ich meine, den freien Tag nimmt man gerne, aber was ist das, was wir da jetzt inhaltlich wirklich feiern, dass er nicht mehr da ist? Dass Jesus die Erde verlassen hat? Himmelfahrt. Es kommt auch sonst nirgendwo mehr vor. Ein Lehrer erklärt seiner Klasse und will rauskitzeln, was der Missionsbefehl ist und sagt kurz, vor der Himmelfahrt Jesu hat er etwas gesagt, hat er den Leuten einen Befehl gegeben. Wie nennt man das? Keine Antwort. Und er hilft ein bisschen, man sagt, es ging darum, dass man hingehen soll und den Leuten beibringen soll, so zu leben wie Jesus und sie zu Jüngern Jesu machen soll. Wie nennt man das? Eine Hand geht nach oben, Max. Und er sagt, Himmelfahrtskommando. Himmelfahrt. Himmelfahrt, Guido hat es gesagt, bedeutet, dass Jesus jetzt bei Gott ist, dass er regiert, dass er zu Gott gegangen ist und vom Himmel aus jetzt sein Reich lenkt. Und das Erste, was er getan hat, die erste Amtshandlung, die er getan hat, war, dass er jemanden geschickt hat. Ich lese uns das mal, was Jesus selbst zu dieser Situation gesagt hat. Es steht im Johannesevangelium, Kapitel 16, ich lese die Verse 7 bis 11. Glaubt mir, es ist das Beste für euch, wenn ich fortgehe. Denn wenn ich nicht wegginge, käme der Beistand nicht zu euch. Wenn ich jedoch fortgehe, wird er kommen, denn ich werde ihn zu euch senden. Und wenn er gekommen ist, wird er die Welt überführen. Er wird den Menschen die Augen öffnen über Sünde, Gerechtigkeit und Gericht. Ihre Sünde besteht darin, dass sie nicht an mich glauben. Die Gerechtigkeit erweist sich dadurch, dass ich zum Vater gehe und ihr mich nicht mehr seht. Und das Gericht werden sie daran erkennen, dass der Fürst dieser Welt schon verurteilt ist. Wir feiern an Himmelfahrt die Tatsache, dass Jesus zum Vater geht, dass Jesus jetzt regiert und dass er als allererstes, als erste Amtshandlung seiner Regentschaft jemanden schickt. Einen Beistand. Jemanden, der in diese Welt kommt, der seinen Jüngern nun helfen soll, das zu tun, was er ihnen als Befehl, als Auftrag gegeben hatte. Dieser Beistand soll der Welt die Augen öffnen. Und zwar über Sünde, über Gerechtigkeit und über Gericht.
Ja. Wer hätte geglaubt, dass man 2000 Jahre später das feiert, indem man eine Kiste Bier auf einen Bollerwagen lädt und durch die Gegend zieht?
Er hat auch nicht so richtig Scham. Also, er wird die Welt lehren, was Sünde ist. Gerechtigkeit, okay. Und Gericht. Ist auch nicht alles so, was man so gerne in einer Marketingbotschaft hätte. Aber es geht hier zentral um Endgültiges. Ich hoffe, dass uns das am Ende dieses Abends klar geworden ist. Wir haben hier einen Umstand, der sich wirklich mit Dingen befasst, die jeden von uns betreffen, die für jeden Menschen auf diesem Planeten von existenzieller Bedeutung sind. Jesus sagt, der da kommt, den Beistand, den ich gebe, den Heiligen Geist, der meinen Platz einnehmen wird als Helfer für die Kirche, als Helfer für die Menschen, die in meinem Namen unterwegs sind. Dieser Beistand wird der Welt die Augen öffnen über Sünde. Ein altes Wort. Und dann sagt er, dass nämlich die Sünde darin besteht, dass sie nicht an mich glauben. Man hätte jetzt erstmal was anderes erwarten können, oder? Bei Sünde? Wieso ist hier nicht die Rede von Sex? Oder von Moral? Oder von Gewalt? Oder von Tod? Oder wieso ist hier nicht die Rede von 10 Geboten? Oder von all den Geheimnissen, die wir so haben? Jesus tut etwas sehr Überraschendes. Er sagt, die Sünde, die in der Welt ist, die Sünde in ihrem Kern hat gar nichts in erster Linie mit all dem zu tun, was wir so mit Sünde assoziieren. Die süße Sünde und Magnum, die 7 Todsünden. All das, was so lecker ist und so verführerisch. Hier geht's gar nicht erstmal um Moral, hier geht's gar nicht erstmal um Gesetze, hier geht's nicht um Verhaltensweisen oder um Gebote oder um Gehorsam oder um irgendwas anderes. Hier geht's um eine Beziehung. Er sagt, das wird der Heilige Geist den Menschen klar machen. Und in diesen 2000 Jahren ist das immer wieder und immer wieder passiert, dass Menschen in ihrem Kern plötzlich verstanden haben, was ihr Problem ist. Und ihr Problem war nicht in erster Linie ihr Fehlverhalten. Ihr Problem war nicht in erster Linie, dass sie die falschen Dinge getan haben. Ihr Problem war, dass sie Leben an der falschen Stelle gesucht haben. Irgendjemand hat mal gesagt, Sünde ist in seinem Kern Zielverfehlung. Und Zielverfehlung heißt, ich suche das Leben in der falschen Richtung. Ich suche das Leben an den falschen Ecken und an den falschen Stellen. Ich erwarte das Leben von meinem Partner. Ich erwarte Leben in Fülle von meiner Ehe oder von meiner Familie. Ich erwarte Leben vom Geld oder vom Erfolg. Ich erwarte Leben und dass ich zufrieden bin und dass ich zum Ziel komme von meiner Leistung. Oder vom Spaß oder von all den Dingen, die ich mir leisten kann. Ich erwarte Leben von den Dingen, die mir an Macht zuwachsen. Und da sagt Jesus jedes Mal, das ist Zielverfehlung. Das können dir diese Dinge nicht geben. Kein Erfolg dieser Welt, kein Geld dieser Welt, kein Sex dieser Welt, keine Familie dieser Welt, kein Ehepartner dieser Welt vermag, das Loch in deiner Seele zu füllen. Und wenn du es dort überall suchst, dann verfehlst du dein Ziel. Dann wirst du am Ende deines Lebens nicht dort ankommen, wo du zu Hause bist, sondern du wirst dich irgendwo unterwegs verloren haben. Das ist passiert in all den Jahren, in all den Jahrhunderten, dass Menschen plötzlich in ihrem tiefsten Herzen begriffen haben, hier bietet mir einer Leben an, der allein in der Lage ist, Leben zu geben, Leben anzubieten, das ewige Dimension hat. Und es geschieht bis heute.
Vielleicht passiert es heute Abend. Dass Menschen hier sind, die begreifen, meine Suche nach Leben, meine Suche nach gelingendem Leben findet an der falschen Stelle statt. Jesus sagt, vertrau mir und du wirst Leben finden. Folge mir, orientier dich an dem, was ich gesagt habe. Versuche rauszukriegen, was Leben hinter mir her ist. Und dort gibt es Leben. Auf diesem Weg. Der Heilige Geist wird lehren, was Gerechtigkeit ist. Und die Gerechtigkeit erweist sich dadurch, dass ich zum Vater gehe und ihr mich nicht mehr seht. Ich stelle mir vor, wie die Jünger da saßen und das hören. Und Johannes geht rüber zu Petrus und sagt, ist das jetzt wieder eines seiner Gleichnisse? Keine Ahnung, frag mal Johannes. Was soll das denn heißen? Gerechtigkeit besteht darin, dass ich zum Vater gehe und ihr mich nicht mehr seht. Also bitte, wo liegt denn da jetzt der Sinn? Wieso ist Inhalt der Gerechtigkeit, dass Jesus zum Vater geht? Mal ein bisschen drauf rumkauen, auf diese Aussage. Fakt ist ja, Jesus bringt eine Gerechtigkeit in die Welt, die unser aller Gerechtigkeitsverständnis völlig auf den Kopf stellt. Und sein Gehen zum Vater ist sozusagen der Abschluss einer Gerechtigkeitsrunde, die Gott durch diese Welt gedreht hat, die völlig anders ist als alles, was wir unter Gerechtigkeit bislang verstanden haben. Gerechtigkeit, dieses Justitia-Verständnis, jeder bekommt gleich, gerecht ist, dass alle gleich geschoren sind, jeder bekommt das, was er verdient. Das ist gerecht, nach unserem Verständnis. Menschen tendieren ein bisschen dazu, das manchmal ein wenig einseitig zu bewerten. Gerechtigkeit ist vor allen Dingen das, was mir nützt. Und wenn ich schlechtere Karten habe, bin ich sehr in der Regel eher geneigt, mich darüber aufzuregen, als wenn andere schlechtere Karten haben. Das ist eine menschliche Eigenart. Wir nehmen die eigene Ungerechtigkeit immer sehr klarer wahr als die Ungerechtigkeit der anderen. Aber Jesus bringt nun eine völlig andere Gerechtigkeit in die Welt. Es ist eine Gerechtigkeit der Gnade. Es ist eine Gerechtigkeit, die nicht mehr das tut, was jeder verdient. Und immer wieder gibt es diese Momente, wo Menschen sagen, das ist nicht gerecht, was mir hier passiert. Es ist nicht gerecht, dass ich krank werde. Es ist nicht gerecht, dass ich plötzlich diesen Verlust habe. Es ist nicht gerecht, dass meine Ehe scheitert. Das ist nicht gerecht. Ein Kollege von mir sagte einmal, wenn du Gerechtigkeit willst, geh zur Hölle, da kriegst du Gerechtigkeit. Da kriegst du fair. Fair, da kriegst du das, was du verdienst. Bei Gott gibt's viel mehr als fair. Bei Gott gibt's viel mehr als das, was wir meinen. Wir kriegen Gnade. Und dieser Jesus kommt und nimmt das, was wir verbockt haben und stirbt für all das, was uns von Gott trennt und schenkt uns das aus völlig freier Güte und Großzügigkeit. Das ist seine Gerechtigkeit und die vollendet er, indem er dann zum Vater geht und sagt, das ist jetzt mein Reich, das steht jetzt jedem offen, das steht jetzt jedem zu, das kann jeder haben. Das ist die Gerechtigkeit, die jedem angeboten wird. Was immer du getan hast, was immer du bist, was immer du verbirgst, es wird gedeckt, es wird erlöst, es wird gesühnt von diesem einen, der jetzt regiert. das Dritte, was dieser Beistand der Welt klar machen wird, wo er hilft, die Augen zu öffnen, ist das Stichwort Gericht. Auch so ein sperriges Wort. Er sagt, das Gericht werden sie daran erkennen, dass der Fürst dieser Welt schon verurteilt ist. Jesus regiert, er sendet den Beistand. Der Beistand hilft uns zu erkennen, wo wir Zielverfehlung betreiben und wo wir Leben finden. Er hilft uns zu erkennen, worin unsere Rechtfertigung besteht und bietet uns das an. Und das Letzte ist, er hilft uns zu erkennen, dass die Stimme, die uns verklagt, eine Lüge ist. Wir alle leben mit solchen Stimmen. Wenn es ruhig wird, wenn der Lärm um uns herum mal aufhört, dann hören wir diese Stimmen. Diese Stimmen, die uns sagen, was nicht genügt hat. Die Stimmen, die uns sagen, was wir falsch gemacht haben. Die Stimmen, die uns sagen, was wir verborgen halten müssen, was keiner wissen darf. Und viele Menschen leben ein Leben, das so beschäftigt ist, dass bloß diese Stimmen nicht nach vorne kommen können. Dass bloß diese Anklagen niemals Gehör finden. Deswegen halten wir uns beschäftigt und dröhnen uns zu mit allen möglichen Dingen. Schnell, schnell, schnell. Bloß nicht zur Ruhe kommen. Bloß keine Stille haben. Sonst kommen die Anklagen hoch. All die Dinge, die wir nicht genügt haben. Jeder von uns kennt das. Wie kannst du das tun? Das hast du falsch gemacht. Das war ein Fehler. Das bist du schuldig geblieben. Da hättest du besser mal. Wie konntest du das tun? Der Heilige Geist wird Menschen helfen zu erkennen, dass derjenige, der anklagt, längst gerichtet ist. Und dass diese Anklagen nicht mehr Bestand haben. Sondern dass Frieden da ist, dass Gott längst Frieden gemacht hat und dass uns dieser Frieden zur Verfügung steht. Dass uns dieser Raum angeboten wird, frei zu sein von den Anklagen, frei zu sein von den Dingen, die nicht gelaufen sind, frei zu sein von dem, was schiefgelaufen ist oder was wir verbockt haben. Vor Jahren kam eine Frau zu mir nach einem Gottesdienst und erzählte mir ihre Geschichte. Diese Frau hatte das Leben eines Kindes auf dem Gewissen. Es war eine tragische Sache. Sie hatte nicht schuldhaft oder vorsätzlich gehandelt, aber Resultat ihres Handelns war der Tod eines Kindes. Und es war sichtlich, völlig deutlich, wie furchtbar sie unter dieser Schuld gelitten hat. Wie furchtbar diese Anklagen in ihr rumort haben. Und es gehört für mich zu den atemberaubendsten Erlebnissen meines Dienstes, dass mitzuerleben und Zeuge zu werden, wie die Zusage aus dem Römerbrief, Kapitel 8, so gibt es keine Verdammnis mehr für die Menschen, die sich Christus anvertrauen, wie diese Wahrheit plötzlich in ihrem Leben Verbindung aufnahm und Veränderung schaffte. Wie nach einer langen Zeit im Gebet und in der Stille sie plötzlich die Augen aufmacht und sagt, es ist ruhig geworden. Unter Tränen, die Stimmen sind still, die Anklagen sind verstummt. Das ist das Leben, das uns angeboten wird. Und das ist die Wahrheit, die wir feiern an Himmelfahrt. Die Wahrheit des Lebens, das Gott jedem Menschen anbietet. Die Wahrheit des Reiches Gottes, das jedem zur Verfügung steht, das nahe herbeigekommen ist und das jeder von uns betreten kann. Ohne Vorbedingung. Eingeladen, willkommen geheißen. Das ist das, was wir an Himmelfahrt feiern. Jesus regiert, das feiern wir. Er sendet den Geist, um uns zu leiten, um uns die Augen zu öffnen über das, was Zielverfehlung ist, über das, was Gerechtigkeit bedeutet und über das, was Gericht ist. Ich weiß nicht, an welcher Stelle du jetzt merkst, dass dein Herz warm wird, an welcher Stelle du dich danach sehnst, dass dieser Geist dir die Augen öffnet, dein Herz warm macht, dir den Blick weitet. Aber wo immer du das spürst, würde ich jetzt gerne beten und diesen Geist bitten, dass er dich berührt und dass das geschieht, wonach du dich sehnst. Lasst uns beten. Jesus, du bist der, der diesen Raum füllt und der so viel größer ist, als wir uns das vorstellen können. Deine Herrlichkeit übersteigt unser Vorstellungsvermögen und deine Macht und deine Liebe sind so viel größer, als wir ermessen können. Und doch gibst du dich immer wieder in Momente unseres Lebens, in denen wir ein Stück von dir greifen können, in denen wir ein kleines Stück von dir begreifen können und in denen dieses Stück unser Herz berührt und verwandelt. Du kennst jeden von uns mit seiner Geschichte und seinem Gewordensein. Von jedem von uns liegt das Leben wie ein offenes Buch vor dir und du kennst unsere Sehnsüchte und unsere Träume, du kennst unsere Schuld und unsere Kämpfe, du kennst unsere Not und unser Leiden, du kennst unsere Suche nach Leben an allen möglichen Stellen. Unsere Sehnsucht nach deiner Gnade und deiner Gerechtigkeit. Und du kennst auch die Anklagen, die immer wieder hochkommen. Und an diesem Himmelfahrtstag bitte ich dich für jeden von uns um die Kraft, dir diese Dinge hinzuhalten. Und das Wunder, das dann geschieht. Dass dein Geist uns die Augen öffnet über die Wahrheit deiner Liebe, die Wahrheit deines Plans mit uns, die Wahrheit deiner offenen Arme. Amen.